Es ist ja sehr, sehr viel gegen den Hunger schon passiert, auch gegen Armut. Also wir sind heute besser da als Mitte 90er zum Beispiel. Trotzdem, durch die Pandemie ist nochmal viel, viel Schaden angerichtet worden. Die Ziele sind ambitious, ja, aber wenn ich als Musiker einen tollen Song schreiben will, dann muss ich mir auch manchmal so ein Ziel setzen, was impossible wirkt, und einfach ein Song, der Menschenherzen so sehr berührt, dass es wirklich was Gutes hinterlässt. Deswegen sind große Ziele, glaube ich, auch gut, weil wenn sie zu klein werden, wie heißt das so schön? If your dreams don't scare you, they're too small.
Wenn es den Menschen in diesen Ländern besser geht, wenn sie nicht mehr nur um die Existenz kämpfen, nicht mehr nur ums Überleben kämpfen, dann können sie sich auch stärker um die Demokratisierung ihrer Gesellschaften kümmern. In Pakistan haben die Frauen bisher kaum was zu sagen. Wenn sie jetzt die Möglichkeiten bekommen, Gewerkschaften zu gründen, endlich auch eine Stimme zu haben, wahrgenommen zu werden, dann ändert sich auch was für die Mädchen in diesen Gesellschaften. Und das führt dazu, dass die Entwicklung in den Gesellschaften insgesamt besser wird.
Bis zum Jahr 2030 will die Weltgemeinschaft insgesamt 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung erreichen. Leider sind wir bei den wenigsten dieser Ziele auf Kurs. Aber vielleicht ist unser heutiges Thema der Schlüssel zum Erfolg. Wir wollen nämlich sprechen über das nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 16, und das ist der Frieden. Die UN sagt nämlich, dass der Frieden essentiell ist, um alle anderen Ziele zu erreichen. Aber wie kann das gelingen und was kann die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dazu beitragen? Das besprechen wir heute im Podcast Entwicklungssache zusammen mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Und mit Musiker und Friedensaktivist Michael Patrick Kelly. Schön, dass Sie da sind.
Danke, danke für die Einladung.
Und ich bin Liz Cho, Journalistin und Moderatorin. Michael Patrick Kelly, Sie sind sehr erfolgreich mit Ihrer Musik, mit Ihren Platten, mit Ihren Touren. Man kennt Sie aus verschiedenen TV-Formaten. Sing Mein Song, aus The Voice of Germany. Sie haben gerade Ihre Tour beendet. Und jetzt haben Sie Zeit für uns. Jetzt ist alles entspannt.
Ja, also ich versuche neben der Musik, was ja mein Hauptberuf ist, einfach mich zu engagieren für soziale Projekte, die ich entweder initiiere oder unterstütze. Und habe viele Jahre mit NGOs gearbeitet und jetzt zum ersten Mal nicht mit einer non-governmental organization, sondern with a government. Und ich glaube, dass dadurch auch, wenn man sich bündelt, neue Kräfte entfalten und Möglichkeiten und Türen öffnen, um Menschen in Not noch mehr zu helfen.
Wir sprechen gleich weiter über das Engagement. Frau Schulze, Sie wissen, dass ich den Podcast gerne nutze, um mehr zu erfahren über das Leben einer Ministerin. Wann waren Sie das letzte Mal auf einem Konzert?
Oh, das ist schon ein bisschen her, vor den Sommerferien. Zugegebenermaßen aber auf einem klassischen Konzert, weil ich, wenn es irgendwie abends geht in Berlin, doch die reichhaltige Kulturszene im klassischen Bereich sehr gerne nutze.
Aber ich hab von Leuten hier aus dem Team gehört, die auf dem Konzert von mir waren, und jetzt müssen wir sie auch noch einladen, ja, um der Klassik mit ein bisschen Pop-Rock zu ergänzen. Ja, ich reise auch sehr viel für die Musik. Also ich begegne Menschen, auf dessen Lebensgeschichte ich dann auch Songs schreibe. Zum Beispiel war ich in Kenia bei einem blinden Läufer namens Henry Wanyoke, ist ein paralympischer Goldmedalist, und diese Begegnungen sind inspirierend. Oder auch Natur, für Texte vor allem, für Lyrics bin ich gerne zum Beispiel in Grönland, wenn man da so ein 100 Meter hohes Eisberg vor sich hat und sich vorstellt, dass 90% sich unter Wasser befindet, das macht einen schon sehr ehrfürchtig, und dann schreibt man Texte mit ein bisschen mehr Demut.
Und ihr letztes Album Based on a True Story, da sind auch eben diese Geschichten, die real passiert sind, die Sie da verarbeitet haben. Sie nennen sich selber Peace Rebel. Und bei Ihnen hat man den Eindruck, dass das ganze Thema Frieden und sich für Frieden einzusetzen, dass das nicht so eine PR-Masche ist. Sie sind schon sehr lange dabei und Sie machen das wirklich mit Herzblut. Warum ist der Frieden Ihnen so wichtig?
Ich glaube, das fing schon als Kind an. Ich meine, ich habe ja kein stabiles Upbringing gehabt. Meine Mutter ist ja mit 5 Jahren, als ich 5 Jahre alt war, gestorben. Wir hatten kein stabiles Zuhause. Ich bin in einem Campingwagen zur Welt gekommen, und das war ein bisschen Programm fürs Leben. Das hat Vor- und Nachteile. Und das andere ist, in einer Großfamilie gibt es immer auch Streit. Mhm. Und ich war immer sehr harmoniebedürftig. Man hat mich schon als Kind und Teenie The Peacemaker genannt, und the diplomat, the middleman, weil ich immer versuchte, wenn sich zwei kurz vor einem Konzert auf die Nase hauten, dazwischen zu gehen. Und später durch die Zeit im Kloster, also ich war 6 Jahre lang auch Mönch, das war so eine innere Suche nach den inneren Frieden, also mehr so ein persönlicher Frieden. Und und irgendwie entstand auch das Bedürfnis, gesellschaftlich was zu tun. Und es ist weniger jetzt, sage ich mal, so programmiert oder vernunftbasiert, sondern mehr als aus dem Herzen. So. Und dann in erster Zeit wurde in New York vor den Vereinten Nationen verhaftet mit einer Friedensnobelpreisträgerin aus Belfast, Mairead McGuire. Es war jetzt nichts Gewalttätiges. Wir haben die Polizei vorher informiert, was wir vorhatten. Und das war kurz vor dem Irakkrieg. Und das war, glaube ich, so the initiative, der so weitere Projekte dann ins Rollen brachte.
Frau Schulze, wenn Sie Menschen hier in Deutschland begegnen, haben Sie auch das Gefühl, dass Sie sich viel oder mehr für den Frieden weltweit engagieren wollen?
Ich finde, dass das im Moment viel stärker in der Gesellschaft geworden ist, sich überhaupt mit Frieden auseinanderzusetzen, weil wir einen Krieg so unmittelbar vor der Tür haben. Der Krieg in der Ukraine wird eben sehr stark wahrgenommen, weil so viele Menschen aus dem Krieg fliehen müssen, zu uns kommen und man noch mal stärker sieht, was das eigentlich für Menschen bedeutet, wie sehr Krieg alles zerstört und wie schnell es zu so einem Krieg kommen kann. Ja, für die Ukraine ja. Einfach weil der Nachbar die Grenzen nicht akzeptiert und weil Russland die Ukraine überfallen hat. Und man merkt, dass auch die anderen Kriege jetzt hier mehr Medienaufmerksamkeit bekommen, die auf dem afrikanischen Kontinent, über die wir ja hier, wie ich finde, zu wenig sprechen.
Äthiopien zum Beispiel, ne?
Ja. Sudan, was.
Warum ist das so?
Na, das ist eben für uns schon ganz schön weit weg, wobei wir die Folgen ja auch spüren. Also Menschen, die es dann nicht mehr aushalten in ihrem Zuhause, die fliehen müssen, die einfach nicht umgebracht werden wollen und aus solchen Situationen versuchen, noch wieder herauszukommen. Also insofern ist das was, was uns als Gesellschaft jedenfalls enorm beschäftigen muss. Und deswegen bin ich so froh, dass Patrick Kelly seine Berühmtheit, seine Bekanntheit nutzt, auch immer wieder über dieses Thema zu sprechen. Das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die sich für Frieden einsetzen. Das ist nichts, was wir technisch lösen können. Es muss am Ende von Menschen in Verhandlungen gelöst werden. Und darüber müssen wir auch hier bei uns sprechen.
Und Sie machen das ja ganz aktiv auch bei Ihren Konzerten. Also es gibt zum Beispiel eine Schweigeminute für den Frieden auf Ihren Konzerten. Und Sie haben ein ganz interessantes Projekt, das nennt sich Peace Bell. Erzählen Sie uns davon.
Also im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden hunderttausende Kirchenglocken beschlagnahmt, um aus diesen Metallen Waffen herzustellen. Und ich habe diesen Prozess umgekehrt. Ich habe mit Granathülsen aus Kiew oder Panzerstücke aus Butscha eine Glocke gegossen. Und das ist die Peace Bell. Die wiegt ungefähr, ja, mit allem drum und dran ungefähr eine Tonne. Der Klöppel ist ein G3-Gewehr. Es gibt, glaube ich, weltweit um die 7 Millionen G3-Gewehre an den Fronten, könnte man sagen. Aber eine schießt nicht, sondern sie läutet den Frieden. Und wenn man da in so einer Arena ist mit 10.000 Leuten, dann kommt diese Glocke von der Decke so langsam runter, also gefahren mit zwei Ketten und ganz leise Pianomusik und mitten in so ein Pop-Rock-Konzert, wo auch mal richtig gefeiert wird und Party und Gitarrenriffs und so, wird's still. Und dann sage ich ein paar Worte und wir leiten mit dem Anschlagen der Glocke diese Friedensminute ein und es ist so bewegend. Also jedes Mal, wenn Tausende von Menschen still sind und das ist auch ein Risiko. Ich habe jedes Mal so ein bisschen Sorge, dass irgendeiner da reinkrüllt, der vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat oder so, aber es passiert eigentlich nie. Und ich weiß nicht, was jeder im Publikum mit dieser Minute so, an wen sie denken oder vielleicht für beten, keine Ahnung, aber es ist sehr, sehr bewegend. Also ich kriege jedes Mal Gänsehaut und ich finde, Frieden ist auch ein bisschen so ein abstraktes Wort, ne? So, was ist Frieden? Aber wenn man Frieden erfahrbar machen kann, also sinnlich erleben mit fremden Menschen, die man nicht kennt, aber in so einem Konzertkontext ist es sehr unusual, aber vielleicht deshalb auch so stark. Und ich kriege auch sehr viele Feedbacks von Menschen, die sagen, das hat mir nachhaltig wirklich was gegeben, was bewirkt. Manche weinen, manche tun sich am Anfang mit der Stille schwer, lassen sich aber drauf ein und das kollektive Schweigen hat eine Wahnsinnspower. Ich habe vor vielen Jahren hier in Berlin auch bei einer Friedensdemo ich glaube, es waren 500.000 Menschen auf der Straße, 2003, Februar, ich glaube 15. Februar. Und da habe ich auch diese 500.000 Menschen zu einer Friedensminute eingeladen. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, weißt du, auf einmal wusste ich, warum ich da bin. Und weil auf Friedensdemos herrscht manchmal auch so eine nicht sehr friedliche Stimmung. Aber in dem Moment wussten wir, okay, this is what we want for Iraq. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sowas wie eine Art Friedenskultur stiftet in der Pop- Rockmusikbranche, aber auch in den Schulen, in Familien. Und da, wo ich tätig bin, versuche ich einfach, a little bit of peace reinzubringen.
Und die Friedensbotschaft, Frau Schulze, Sie sagen, wir brauchen Menschen, die diese Botschaft eben auch nach außen tragen. Und das gilt natürlich nicht, dieses eine Botschaft nach außen tragen, nicht nur für den Frieden, sondern auch für die anderen nachhaltigen Entwicklungsziele. Das BMZ arbeitet schon länger mit prominenten Gesichtern, um verschiedene Botschaften eben zu transportieren, zum Beispiel mit dem Model und der Gründerin Sarah Nuru oder mit dem Moderator Dirk Steffens oder auch mit Eckart von Hirschhausen. Warum braucht es diese Leute?
Naja, die globalen Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, die sind wichtig für unser Leben. Es ist wichtig, dass man sich Ziele setzt, dass wir versuchen, diese Ziele als Weltgemeinschaft auch zu erreichen. Um das aber immer wieder mit dem Alltag zu verbinden, braucht man auch Leute, die darüber sprechen und die das mit ihrem Erleben sozusagen zusammenbringen. Und das machen unsere SDG-Botschafter, dass sie immer wieder betonen, darauf haben wir uns als Welt geeinigt. Wir wollen diese Ziele erreichen. Wir wollen Gleichstellung, wir wollen Frieden, wir wollen Zugang für was zu Wasser, wir wollen alle diese 17 Ziele erreichen. Und dafür müssen wir was tun. Das passiert nicht von alleine. Und die Botschafterinnen und Botschafter verbinden das immer wieder mit dem Alltag der Menschen. Was kann ich tun? Was können wir in Deutschland tun? Was können wir in der Welt tun? Und das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, das immer wieder wachzuhalten, das schaffen die SDG-Botschafterinnen und Botschafter. Und das ist wirklich was ganz Tolles, weil wir müssen auch diese Diskussion über Ziele, die wir uns als Welt setzen, lebendig halten.
Und heute haben wir das große Glück, dass wir mit dem neuen SDG-Botschafter hier am Tisch sitzen, für Frieden, Michael Patrick Kelly. Was wollen Sie als Botschafter erreichen oder worauf wollen Sie den Fokus setzen?
Ja, ich glaube, jede Generation muss eine Friedenskultur erlernen. Und ich habe auch von der Peace Bell zum Beispiel kleine Peace Bells gemacht. Das waren so Kunsteditionen und wir haben die Einnahmen haben wir gespendet für Projekte, die ich unterstütze. Und mir hat irgendwann eine Frau, also eine Familienmutter, erzählt, dass wenn zu Hause gestritten wird, dann läutet sie die kleine Peace Bell. Die Kinder treffen sich dann um dieser Glocke und es wird erstmal innegehalten und geschwiegen. Und dann darf jeder mal drankommen und sagen, was los ist. Und man soll sich gegenseitig zuhören und verstehen. Und even if we agree that we disagree, man haut sich nicht auf die Köpfe so. Und das andere, was ich schon vor, also war ich noch Mönch, das war, glaube ich, vor Ewigkeiten jedenfalls, wurde ich in die Schweiz eingeladen für so ein Jugendcamp. Und diese Schuldirektorin war eine ganz tolle Pädagogin. Die hat an einem Abend wirklich allem beibringen wollen, wie man sich entschuldigt und wie man ja auch Vergebung und sich gegenseitig zuhört. Und die hat da so ein Ritual gemacht, wo jeder sich wirklich vorbereiten musste und sorry sagen musste. Und das war so schön, das zu sehen, dass man nicht nur historische Bildung, also die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, sondern auch Herzensbildung gemacht hat. Und ich glaube, diese Fähigkeit, seine Fehler einzugestehen und nicht immer auf die Schuld der anderen hinzuweisen, ist wichtig. So, das sind jetzt, ich weiß, sehr basic Sachen. Wir würden am liebsten mit einer einfachen Lösung alle Probleme.
Mich würde interessieren, was Sie dann konkret machen werden in der Zeit als Botschafter.
Also
was wollen Sie anstoßen?
Ich habe einige Anfragen aus Kriegsgebieten für Peace Bells. Also es ist wirklich schön und bewegt mich sehr, dass man nicht nur davon hört, dass sie Waffen brauchen, Waffen wollen, sondern auch Friedensglocken. Und wir sind gerade dabei zu schauen, inwiefern, wann wir das auch umsetzen können. Ich darf nicht zu viel verraten, weil das noch alles ja, zu früh ist. Ja. Aber das ist auf jeden Fall in nächster Zeit dran. Mhm.
Aber die Ministerin hat, glaube ich, schon ein paar Pläne für Sie.
Nein, ich wollte das einfach nochmal unterstützen, wie wichtig das ist, dass Menschen darüber sprechen können. Ich war in Kolumbien und war sehr beeindruckt von dem Friedensprozess dort, den wir unterstützen konnten. Und habe dort eine Gruppe kennengelernt, Madres Buscadores, die versuchen, die Opfer der Kriegshandlungen zu finden. Weil sie sagen, Menschen brauchen Orte, um zu trauern. Also wo ihre Angehörigen ums Leben gekommen sind. Und das ist was ein ganz, ganz schwerer Prozess ist, wo sehr viele Tränen fließen, wo diese Frauen auch umstritten sind, die das tun, aber die für eine Gesellschaft, die so starke Auseinandersetzungen erlebt hat, enorm wichtig ist. Also was voranzubringen, einen Trauerprozess auch zu ermöglichen, darüber zu sprechen, was passiert ist. Und ich glaube, das ist auch für uns wichtig in der Gesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen, sich in Deutschland damit auseinanderzusetzen, über Frieden zu sprechen. Wir nehmen das so selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich, es muss von Menschen gemacht werden.
Bei diesem Ziel, glaube ich, wenn man mit Menschen darüber spricht, was das Bundesentwicklungsministerium tut, dann können viele verstehen, okay, man kämpft gegen den Hunger, gegen die Armut, man sorgt für Bildung für Mädchen und Frauen. Aber wenn man sagt, das Ministerium setzt sich auch für den Frieden weltweit ein, ich glaube, dann können sich das viele Menschen nicht vorstellen. Welche Tools hat denn das BMZ dafür?
Na, was wir vor allen Dingen tun, ist, möglichst bevor es zu einem Krieg kommt, bevor es zu einem Konflikt kommt, beizutragen, dass solche Konflikte in einer anderen Art und Weise gelöst werden können. Weil, na klar, in allen Gesellschaften gibt es Konflikte. Ob sich das dann zu einem Krieg ausweitet, das ist eben die entscheidende Frage. Und mitzuhelfen, dass Konflikte, die da sind, friedlich gelöst werden können, dass man Antworten findet, dass man Prozesse auf den Weg bringt, die da helfen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Und es fängt im ganz Kleinen an, wenn es Konflikte gibt zwischen Landwirten, die sesshaft sind, und denjenigen, die als Nomaden unterwegs sind. Klimaveränderungen führen dazu, dass die Ressourcen immer knapper werden, immer weniger Wasser da sind, kommt es zu Konflikten zwischen diesen beiden Gruppen. Wenn man helfen kann, dass diese Konflikte friedlich laufen, dann hilft das der Gesellschaft insgesamt. Das ist nur ein Beispiel dafür, was wir alles tun. Wir bilden Friedensfachkräfte aus, die dann ganz konkret vor Ort mit Gruppen arbeiten.
Mhm, das hört sich sehr spannend an. Was machen die genau?
Die Friedensfachkräfte gehen eben für eine Zeit lang in das Land und unterstützen Friedensprozesse, sind ausgebildet in eben der Moderation solcher Prozesse und versuchen, die an einen Tisch zu bringen, die normalerweise nicht miteinander reden. Mhm. Und das alles hilft, Gesellschaften zu befrieden. Neben dem, was Sie schon angedeutet haben, na klar ist, wenn man den Hunger zurückdrängen kann, wenn man was tut, dass die Menschen genug Wasser haben, dass sie erstmal über die Basics hinaus nachdenken können, wenn man hilft, dass sie ein Einkommen haben, dass sie nicht den Terroristen sozusagen in die Hände fallen, die einfache Lösungen anbieten, dann trägt auch das zur Befriedung von Gesellschaften bei.
Mhm. Michael Patrick Kelly, Sie haben ja schon verschiedene Projekte unterstützt, weltweit auch in Konfliktregionen, sei es in Äthiopien oder in Haiti oder auch Israel, in Gaza. Welchen Eindruck haben Sie, macht die deutsche Entwicklungszusammenarbeit genug oder geht da noch was?
Oder ich glaube, dass ich nicht wirklich eine Bewertung geben kann, weil ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit Musik, ja. Und ich finde es einfach stark, dass wir jetzt zusammenarbeiten können, um die Kräfte zu bündeln. Also ich kenne viele NGOs, die entweder präventiv, wie die Ministerin sagte, versuchen, ja, Konflikte zu verhindern. Und dann gibt es natürlich die Projekte in Konfliktsituationen. Also in der Ukraine gibt es zum Beispiel eine Stiftung, eine NGO, die ich unterstütze, Art Helps. Und die sind gerade dabei, in Kiew einen Creative Hub aufzubauen. Und da bekommen die Kinder kreative Workshops, um ihre Kreativität zu entdecken. Also oft ist es so, dass wenn man in Notsituation ist, braucht man eine gute Idee. Mhm. Ja, und das kann entzündet werden, wenn man diese kreativen Workshops macht. Da sind auch Kinder dabei, die nach Russland verschleppt wurden und zurückgekommen sind. Und andere würden sagen, ja, muss man nicht irgendwie essen und Bildung und so? Ja, auch natürlich das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und in Israel, weil Sie davon sprachen, gibt es ja auch dieses Friedensdorf Nev Shalom. Also da wohnen Israelis und Palästinenser zusammen. Die Kinder gehen zu einer gemeinsamen Friedensschule. Die wurde vor ein paar Jahren auch niedergebrannt und die haben wir mit Spenden also dazu beigetragen, dass sie wieder aufgebaut wird. Das sind Friedensprojekte, die mich extrem inspirieren, vor allem in dieser Zeit. So. Und aber ich gebe recht, also es gibt das, was man hier tun kann. Ich glaube, es gibt diesen schönen Satz, ich weiß nicht, von wem der ist, if you want to change the world, begin with yourself. Mhm. Ne? Und jeder von uns kann auch ein bisschen Homework machen. Vielleicht haben wir irgendwo noch, keine Ahnung, unverarbeitete Wut oder Trauer oder Ärgernis oder Frustration. Und wenn wir in uns, sage ich mal, diesen Frieden herstellen, dann strahlen wir das auch nach außen. Und das geht auch in die ganzen Motivationsgründe unseres Verhaltens oder die Beweggründe für das, was wir tun, auch mit rein. Und ich denke, in einer Zeit, wo sehr viel Gewalt, auch verbale Gewalt in den Medien wahrzunehmen ist, tut es einfach gut, Menschen zu sehen oder zu hören, die nicht auf Krawall sind. Mhm. Ne? Das ist auch schon ein Anfang. So let's begin with ourselves. Und natürlich gibt es Projekte und natürlich gibt es auch Leute, die an den Frontlines die wirklich heldenhafte Arbeit machen, die man supporten kann.
Ich möchte trotzdem nochmal bei dem Thema Möglichkeiten und Grenzen bleiben, weil das Bundesentwicklungsministerium muss ja immer wieder begründen, warum braucht das Geld und wieso gibt es dieses Ministerium überhaupt. Und ich glaube, beim Thema Frieden können andere Ministerien sagen, gut, wir sind das Auswärtige Amt, wir haben die Diplomatie, wir sind das Verteidigungsministerium, wir können Waffen liefern, wir können uns an internationalen Friedensmissionen beteiligen. Aber wenn ein Konflikt schon ausgebrochen ist, da glaube ich, dass die Möglichkeiten des BMZ relativ begrenzt sind.
Ja, wenn man schon mitten in einer Kriegssituation ist, dann können wir von hier aus nur helfen, dass der Wiederaufbau, also dass man wieder Wasserleitungen hat, dass Gebäude wieder errichtet werden, dass das koordiniert läuft und dass wir da unterstützen. Aber wir sind sehr wichtig im Vorfeld, weil wir diejenigen sind, die wirklich Partnerschaften in der Welt knüpfen. Und ich meine, gut, eigentlich reicht es ja schon zu sagen, es muss so ein Entwicklungsministerium geben, weil Menschen in unserer Nachbarschaft hungern, weil sie verdursten, weil wir die Probleme, die wir in der Welt haben, wie die Klimaveränderung, die können wir nur gemeinsam lösen. Ja, dem Weltklima ist es ziemlich egal, ob wir die Tonne CO2 in Peru einsparen oder hier. Wir müssen es auf beiden Seiten tun und wir müssen es schneller tun und wir müssen es gemeinsam tun. Also das reicht eigentlich schon. Aber für diejenigen, wo das nicht reicht, die sagen, nee, ich will noch mehr. Es nutzt auch, in Partnerschaften zu investieren. Wenn wir in der Welt vernetzt sind, dann nutzt uns das auch in Deutschland. Ich bin ja jetzt viel diskutiert oder kritisiert worden, weil mein Vorgänger Fahrradwege in Peru finanziert hat. Naja, aber diese Fahrradwege sind wichtig, weil sie helfen, dass die Menschen die U-Bahn dort erreichen. Diese U-Bahn, da geben wir Kredite, damit die gebaut werden kann und möglichst schnell gebaut werden kann. Und deutsche Firmen profitieren davon, weil sie dann einen besseren Zugang eben auch haben, wenn es darum geht, wer darf diese Bauaufträge denn dann eigentlich auch erfüllen. Also das lohnt sich auch für Deutschland. Es ist also nicht nur die Mitmenschlichkeit und nicht nur dieses gemeinsame Konflikte lösen. Von den Partnerschaften haben beide Seiten dann auch wieder was.
Mhm. Michael Patrick Kelly, sehen Sie das genauso, dass der Einsatz in zum Beispiel im globalen Süden dann auch für Frieden in Deutschland und Europa sorgen kann?
Ja, ich denke, in den letzten Jahrzehnten ist die Welt immer mehr one geworden, ne? Also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von den ganzen Kommunikationsmitteln, die wir haben und auch Logistik ist auch einfacher geworden. Und also ich denke, dieses Think Global, Act Local ist aus der Wirtschaft ein Slogan, den man kennt, aber das ist, glaube ich, auch, was man versuchen kann zu tun. Okay, wie können wir hier mit dem, was wir haben, dort helfen und inwiefern ist da auch ein Rebound mit zu rechnen? Und ja, also ich denke, das ist, we are one human family. Und ob das Klima ist, ich meine, ich habe ja auch, war jetzt mehrmals in Äthiopien oder in Südafrika, in irgendwelchen Townships. Und wenn ich sehe, was diese Menschen, die nichts haben, mir auch geben, also diese Lebenskampf, was sie in sich tragen, also auch Lebensfreude oder auch in Kalkutta, wo so viel Armut herrscht, einfach zu sehen, boah, wir haben hier alles und laufen oft sehr depressiv rum. Mhm. Und die haben gar nichts und die haben so eine Lebensfreude und haben so einen starken Zusammenhalt, auch in den Familien. Ein bisschen mehr davon würde uns, glaube ich, auch gut tun. Also wir sind in gewisser Weise ein bisschen spoiled. Es gibt natürlich viele Menschen, denen es nicht gut geht, auch hier in Deutschland. Das möchte ich gar nicht jetzt damit betonen. Aber es gibt viele andere Qualitäten, von denen wir auch lernen können, finde ich. Also von verschiedenen Kulturen sowieso, aber auch von der Art, wie Menschen resilient die unglaublichsten Challenges des Lebens meistern. Und das ist ein Grund, warum ich auch gerne Projekte und die Leute vor Ort besuche, um einfach das zu sehen. Ne? Das wird auf einmal sehr real, auch die Hilfe, die man bringt. Mit 10 Euro kannst du in manchen Ländern viel mehr machen als hier. Und deswegen versuche ich, so gut es geht, weise Entscheidungen zu treffen, um the maximal Benefit für alle zu bekommen.
Mhm. Und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, ich war jetzt gerade ja in Pakistan und war so begeistert davon, was wir auch verändern können, wenn wir denn wollen. Ja, fast alle oder ein Großteil unserer Kleidung, die Handtücher, die Socken, die Bettwäsche, die kommt aus Pakistan. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen Verantwortung für unsere Lieferkette übernehmen und da genauer hingucken, unter welchen Bedingungen die Sachen eigentlich produziert werden. Und wenn man dann durch so eine Fabrik läuft, wo es wirklich unglaublich heiß ist, wo es echt einen Unterschied macht, ob man einen Ventilator bekommt oder nicht, ob man Arbeitsschutzmaterialien bekommt oder nicht, wo das Leben der Leute davon abhängt, ob sich jemand darum kümmert, dass sie diesen Job so machen können, dass sie darin älter werden. Das hat mich wirklich nochmal beeindruckt, weil wir jetzt sagen, wir übernehmen Verantwortung, verändert sich das Leben der Leute dort. Es war eine junge Näherin, die hat gesagt, endlich habe ich einen festen Arbeitsvertrag, endlich können meine Kinder in die Schule gehen, weil ich jeden Monat weiß, was ich an Geld habe. Endlich wird die Arbeitssicherheit mal zur Chefsache gemacht. Und alles, weil wir sagen, uns ist das nicht mehr egal, sondern wir übernehmen da Verantwortung. Also man ist dem nicht ausgeliefert, wir können was verändern und das habe ich da jetzt nochmal so wirklich gesehen und gefühlt.
Ja, und weil wir heute über den Frieden sprechen, muss ich da nochmal fragen, und wenn es der Näherin in Pakistan gut geht, was bedeutet das dann für den Frieden in Pakistan und woanders?
Na, ich glaube, wenn es den Menschen in diesen Ländern besser geht, wenn sie nicht mehr nur um die Existenz kämpfen, nicht mehr nur ums Überleben kämpfen, dann können sie sich auch stärker um die Demokratisierung ihrer Gesellschaften kümmern. In Pakistan haben die Frauen bisher kaum was zu sagen. Wenn sie jetzt die Möglichkeiten bekommen, Gewerkschaften zu gründen, endlich auch eine Stimme zu haben, wahrgenommen zu werden, dann ändert sich auch was für die Mädchen in diesen Gesellschaften. Und das führt dazu, dass die Entwicklung in den Gesellschaften insgesamt besser wird. Man kann nicht auf die Hälfte der Kompetenzen verzichten, machen aber noch zu viele Länder auf der Welt.
Michael Patrick Kelly, es gibt in Deutschland natürlich seit Beginn des Kriegs in der Ukraine eine große Diskussion darüber, was wirklich zum Frieden beitragen kann. Und dadurch, dass Sie das sehr plakativ machen mit der Peace Bell zum Beispiel, wo das Gewehr schweigt und man hat eine Schweigeminute. Wie nehmen Sie diese Diskussion wahr und was fehlt Ihnen bei dieser Debatte hier in der Gesellschaft?
Gute Frage. Ich glaube, ich werde eine andere beantworten. Ich bin ja Musiker. Ich bin kein Politiker, kein Diplomat.
Ja, aber trotzdem Friedensaktivist.
Absolut, ja. Und mit Aktivist meine ich aber auch nicht jetzt um jeden Preis. Ne? Also es gibt ja Aktivisten, die, sage ich mal, wirklich in Anführungsstrichen über Leichen gehen. Das ist nicht meine Methode. Ich glaube, the big masters of peace, ob das Gandhi, Mutter Teresa ist oder Nelson Mandela, wenn man sieht, wie die drauf sind, das ist so meine Referenz, sage ich mal, zu denen ich hochschaue, um mich inspirieren zu lassen. Aber kommen wir zurück zur Musik. Also ich trete manchmal in Gefängnissen auf und wenn ich sehe, wie ein Massenmörder auf einmal die Tränen kommen, dann sehe ich, the power of music. Also da verändert sich ein Herz, ja, ein hartes Herz wird auf einmal weich und dann entstehen Gespräche, wo der mich dann fragt so, hey, kannst du mir einen Rat geben, wie ich back on track on a good life kommen kann? Das ist Wahnsinn. Also da merkt man, Musik kann wirklich was bewirken. Oder wenn man jetzt zurückschaut in die Geschichte, was Bob Marley auf Jamaika mit diesem Friedenskonzert gemacht hat. Viele sagen, er hat diesen Bürgerkrieg vor den Wahlen wirklich verhindert mit diesem Friedenskonzert. Oder Im Zweiten Weltkrieg gab es dieses Lied Lili Marleen, was auch von Marlene Dietrich auf Englisch gesungen wurde. Und es sollen Orte gegeben haben, wo auf beiden Fronten um Mittagzeit irgendwie dieses Lied auf dem Radio lief. Und for 3 minutes there was ceasefire. Also music really stopped war for 3 minutes. Und ich weiß, das ist vielleicht ein kleiner Beitrag, aber ein Freund von mir hat gesagt, ein Mensch kann nicht 8 Milliarden Schritte gehen, aber 8 Milliarden Menschen können einen Schritt gehen. Und das ist der Schritt, den ich gehe. Und wenn jeder da, wo er ist, guckt, okay, what can I do in my family, in my work, in my city, in my country, on this continent, on this world, for more peace, dann werden eins vielleicht, und wenn man vielleicht einen Kreativworkshop machen muss, auf gute Ideen zu kommen, dann ist das auch ein Anfang.
Das heißt, Sie sagen, jeder kann etwas dazu beitragen, jeder kann einen kleinen Schritt machen. Und das ist natürlich die Frage, die sich viele Menschen hier in Deutschland stellen. Was kann ich tun, wenn der Konflikt irgendwo im Sudan ist oder im Jemen? Was kann ich hier aus Deutschland leisten? Frau Schulze, vielleicht haben Sie da auch noch Tipps, was jeder Einzelne machen kann.
Na, ich finde das schon richtig, was Patrick Kelly gesagt hat. Man kann sich hier selber engagieren und gucken, dass man selber beiträgt zu friedlicheren Diskussionen. Also in Social Media würde ich mir manchmal jemanden wünschen, der sagt, so jetzt schaut mal auf mit dem Hass und versucht mal auch dem anderen wieder zuzuhören. Aber man kann auch diejenigen unterstützen, die in den Ländern aktiv sind. Wir haben eine unglaublich breite Szene in Deutschland von Organisationen, Gruppierungen, die ganz konkret vor Ort helfen. Die helfen, dass die Landwirtschaft wieder funktioniert und dass Menschen Lebensmittel bekommen in Krisenregionen. Die helfen, dass Konflikte moderiert und möglichst eben dann auch gelöst werden. Die helfen, dass Ausbildung passiert, dass Menschen eine Perspektive bekommen. Ich sehe das im Moment immer sehr stark im Sahel, weil ich da die Präsidentschaft derjenigen übernommen habe, die im Sahel aktiv sind. 18 Organisationen und Gruppen, die da sind. Und man sieht, wenn man in Bildung investiert, für die vielen jungen Leute dort, ein Großteil der Gesellschaft ist unter 15 Jahre alt, die brauchen eine Perspektive, die müssen sehen, dass sie irgendwann mal ihr Leben selbst gestalten können, dass sie ein Einkommen haben, dass sie einen Beruf haben. Und da mitzuhelfen, dass Schulen entstehen, dass Ausbildung entsteht, dass genug Lebensmittel angepflanzt werden in der Region, das ist eben ein Beitrag auch zu einer friedlicheren Gesellschaft. Weil solche Menschen, die sind dann eben nicht so leicht ansprechbar für die Terroristen, die schnelles Geld versprechen, wenn sie eben ein anderes Umfeld haben und wenn sie andere Perspektiven haben.
Also es gibt ein Projekt in Guinea-Bissau, was ich vor einigen Jahren unterstützt habe. Es ist ein Radiosender. Sol Mansi heißt es. Und es ist der einzige neutrale Sender im Land. Und die anderen zwei National Radios sind eher so auf der einen Seite der politischen Bewegung und auf der anderen Seite, so wie ein bisschen wie in Ruanda, wo man sich über die Radios auch, da wurde gegenseitig aufgehetzt, um diesen Genocide zu verursachen. Und hier in Guinea-Bissau, dieses kleine Radio ist mit irgendwelchen Dialogen, also wo man die Oppositionen zusammenbringt, um Dialog zu führen, um sich gegenseitig zuzuhören, zu versuchen zu verstehen, aber auch Kulturprogramme. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist alles so idealistisches Zeugs, aber man darf das nicht unterschätzen, wie sehr das auch präventiv Eskalationen verhindern kann.
Dann möchte ich, dass wir mit einem, ich weiß nicht, optimistischen, idealistischen Ausblick hier aus dem Podcast rausgehen. Wir haben noch 6 Jahre, um diese Ziele zu erreichen, um globalen Frieden herzustellen. Glauben Sie, dass das gelingen kann?
Also ich denke, wenn man zurückschaut, es ist ja sehr, sehr viel gegen den Hunger schon passiert, auch gegen Armut. Also wir sind heute besser da als im Mitte 90er zum Beispiel. Trotzdem durch die Pandemie ist nochmal viel, viel Schaden angerichtet worden. Also es ist nicht so einfach, wie man denkt. Es gibt ein spannendes Buch, es heißt Thankfulness, wo ich glaube ein Schwede auflistet, wie gut es uns im Verhältnis zu vor 100 Jahren geht. Und manchmal tut es auch gut, einfach zu schauen, was man schon geschafft hat. Ja, klar, ich glaube, die Ziele sind ambitious, ja, aber wenn ich als Musiker einen tollen Song schreiben will, dann muss ich mir auch manchmal so ein Ziel setzen, was impossible wirkt, und einfach ein Song, der Menschenherzen so sehr berührt, dass es wirklich was Gutes hinterlässt. Und da muss man sich manchmal in den Hintern treten, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen sind große Ziele, glaube ich, auch gut, weil wenn sie zu klein werden, wie heißt das so schön? If your dreams don't scare you, they're too small. Ne? Und so würde ich es vielleicht beantworten. Von daher, ob wir es in 6 Jahren schaffen, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall alles jeden Versuch wert.
Mhm. Frau Schulze, Sie haben das letzte Wort.
Ja, das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Ja, es ist ambitioniert. Wir haben uns wirklich eine Menge vorgenommen. Aber es ist auch das, was die Menschen brauchen auf diesem Planeten, wenn wir hier gemeinsam weiterleben wollen. Und deswegen, wir müssen jetzt einfach mehr tun, besser werden. Nicht nur Ziele haben, sondern auch endlich einen Austausch über, was funktioniert denn gut? Wie kann man die Ziele schneller erreichen? Was sind Erfolgsmodelle? Was können andere vielleicht kopieren oder ähnlich machen? Also es gibt so viele Ideen auf der Welt. So vieles auch, was schon gut funktioniert hat. Das bekannter zu machen, das weiter zu verbreiten, das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir hier im Entwicklungsministerium machen. Und es ist möglich, an die Zielerreichung ranzukommen, aber wir müssen jetzt echt eine Menge dafür tun.
Und das werden Sie demnächst mit Ihrem neuen Botschafter machen. Herzlichen Dank, Svenja Schulze, für dieses wunderbare Gespräch. Ein großes Dankeschön auch an Sie, Michael Patrick Kelly. Und mein größter Dank geht an Sie, liebe Hörer und Zuschauer. Das war Entwicklungssache heute und wir sehen uns nächstes Mal, wenn Sie möchten. Ich bin Liz Schoh, Journalistin und Moderatorin. Vielen Dank und bis bald.